Ja, guten Morgen. Ich freue mich, euch alle hier im Christhaus zu sehen, alle hier im Saal, aber auch herzlich willkommen nochmal allen, die in den anderen Räumen sind, die online dabei sind oder die auch später dazuschalten. Schön, dass ihr da seid. Wir sind in der Passionszeit und heute schauen wir uns den Abschnitt an aus Matthäus 26, wo Jesus im Garten Gethsemane ist. Ganz wie du willst. Ich möchte uns den Predigttext vorlesen. Und lese ihn nach der Übersetzung das Buch. Dann ging Jesus mit ihnen weiter zu einem Gartengelände, das den Namen Gethsemane trug. Er sagte zu seinen Schülern, bleibt hier sitzen, bis ich dort drüben gebetet habe. Dann nahm er Petrus und die beiden Söhne von Zebedäus mit sich und wurde von Trauer und Angst überwältigt. Er sagte zu ihnen, meine Seele ist bis zum Tod betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Dann ging er ein kleines Stück weiter und fiel nieder auf sein Angesicht. Er betete, mein Vater, wenn es möglich ist, dann soll dieser Becher an mir vorübergehen. Jedoch nicht, was ich will, sondern so, wie du es willst, soll es geschehen. Dann kam er zurück zu seinen Schülern und er fand sie schlafend vor. Er sagte zu Petrus, seid ihr nicht in der Lage, eine Stunde mit mir wach zu bleiben? Bleibt wach und betet, damit ihr nicht in die Versuchung hineingeratet. Ja, der Geist ist Gott zugewandt, aber die menschliche Natur ist schwach. Noch ein zweites Mal ging er fort und betete. Mein Vater, wenn es nicht möglich ist, dass dieser Becher an mir vorbeigeht, ohne dass ich ihn austrinke, dann soll dein Wille geschehen. Da kam er zum zweiten Mal zurück und fand sie schlafend, denn sie konnten ihre Augen nicht mehr offen halten. Dann ließ er sie zurück und ging noch einmal weg und betete zum dritten Mal und sagte genau dasselbe. Danach kam er wieder zu seinen Gefährten und sagte, schlaft jetzt ruhig weiter und ruht euch aus. Ja, ganz nah ist die Stunde gekommen, in der der Menschensohn in die Hände der Gottlosen ausgeliefert wird. Steht auf, lasst uns gehen, denn der, der mich ausliefert, ist schon ganz nah. Schon über 2 Wochen sind seit dem 24. Februar vergangen. Es war ein Donnerstag. Es war der Tag, an dem ich und wahrscheinlich viele von euch hier morgens beim Wachwerden die Nachricht las, dass Putins Armee die Ukraine angegriffen hatte. Und schon wenige Stunden später gingen die ersten Bilder um die Welt. Und mir ist eins besonders in Erinnerung geblieben. Ein älterer Mann, in Trauer vornübergebeugt, auf den Knien, mit gefalteten Händen. Und er kniet vor einem leblosen jungen Körper. Im Hintergrund die Kulisse der Zerstörung. Und um die Mittagszeit desselben Tages kam dann der Anruf meiner Mutter, dass mein Großvater gestorben ist. Ja, er hatte ein langes, erfülltes Leben. Er ist fast 95 Jahre alt geworden. Aber er hat manchmal von seinem schlimmsten Erlebnis erzählt. Er musste als Jugendlicher im Krieg miterleben, wie sein bester Freund direkt neben ihm getroffen wurde und verblutete. Und mein Opa durfte ihm nicht helfen und er konnte ihn nicht retten. Er musste weiterkämpfen um sein eigenes Leben. Extreme Situationen. Situationen, in denen man existenziell um sein Leben bangt und sieht, wie andere ihres verlieren. Momente, in denen sich die innersten Ängste und Nöte nach außen kehren, ja richtig körperlich sichtbar werden. Situationen, in denen man Blut und Wasser schwitzt, so wie Jesus im Garten Gethsemane. Es ist Abend. Jesus und seine Jünger suchen die Kühle und die Ruhe des Gartengeländes auf, das Gethsemane genannt wird. Und dann zieht sich Jesus zum Gebet zurück, wie er es oft tat. Seine Jünger kennen das. Aber dieses Mal ist es ganz anders als sonst. Einige der Freunde hatten sich schon unter Olivenbäumen niedergelassen. Jesus hatte nur Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mitgenommen. Aber so haben sie Jesus noch nie gesehen. Blass, Tränen überströmt, der Schweiß rinnt ihm vom Gesicht. Ja, er ist blutig, sein Schweiß. Und dieses Phänomen des blutigen Schweißes, wie es im Lukas-Evangelium beschrieben wird, das gibt es wirklich. Es heißt Hämhidrose und das ist zu Deutsch Blutschweiß. In seltenen Fällen kann es bei ganz großer Angst, wie zum Beispiel bei Todesangst, auftreten. Die hohe innere und äußere Anspannung lässt kleine Hautäderchen platzen und das austretende Blut fließt dann über die Hautporen zusammen mit dem Angstschweiß ab. Jesus, so menschlich und doch Gott, so voller Angst in so einer extremen Situation, am Vorabend seiner Kreuzigung. Die Last der ganzen Menschenschuld will ihn schon jetzt erdrücken. Er zittert, sein Atem geht schnell. Meine Seele ist bis zum Tod betrübt. Das heißt so viel wie, ich bin fertig, am Ende, ich kann nicht mehr. Ich habe Angst, ich habe Todesangst. Bleibt hier und wacht mit mir. Jesus stolpert noch ein paar Schritte weiter und dann wirft er sich flach auf den Boden. Und dann betet er und vertraut sich dem einen an, der in so einer Situation helfen kann. Seinem himmlischen Vater. Mein Vater, wenn es möglich ist, dann soll dieser Becher an mir vorübergehen. Jedoch nicht, was ich will, sondern so, wie du es willst, soll es geschehen. Dieser Becher oder dieser Kelch, um dessen Vorübergehen Jesus bittet, ist das Symbol des schrecklichen und brutalen Kreuzestodes, dessen blutiges Bild er vor Augen hat. Jesus hatte es von klein auf gekannt, das Bild der Verbrecher, die vor den Toren der Stadt für ihre Vergehen auf grauenvolle Weise am Kreuz verenden mussten. Bei Markus, im Markus-Evangelium heißt es, Jesus betete, wenn es irgendwie möglich ist, dann soll diese Stunde an mir vorübergehen. Aber, Papa, du Vater, bei dir ist alles möglich. Nimm diesen Becher fort von mir, aber nicht das, was ich will, sondern das, was du willst. Ganz wie du willst. So ist diese Predigt heute überschrieben. So hat das Predigtteam und Markus es formuliert. Und mit jedem dieser Worte, ganz wie du willst, möchte ich mit euch gemeinsam jetzt Jesus in Gethsemane näher kommen. Ganz. In dieser Szene im Garten Gethsemane gibt sich Jesus ganz hinein in das, was sein Vater von ihm will. Er betet dreimal alleingelassen von seinen Freunden. Er wirft sich zu Boden, sein Körper kämpft, sein Leib ist im Ausnahmezustand. Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach, so hat Luther übersetzt. Ja, der Geist ist Gott zugewandt, aber die menschliche Natur ist schwach, so ist es in das Buch übersetzt. Und dennoch bedeutet Hingabe, dass wir beides geben, Geist und Leib, so wie Jesus hier. Paulus formuliert es in seinem Brief an die Römer so: Deshalb ermutige ich euch nun auch, Geschwister, aufgrund der Barmherzigkeit, die Gott uns geschenkt hat, euch ganz, einschließlich eures Körpers, Gott zur Verfügung zu stellen, wie ein Opfer, das lebendig, heilig und ihm wohlgefällig ist. Wie kann so etwas heute aussehen? Bei dir und bei mir? Ich persönlich musste da in der Vorbereitung der Predigt dran denken, wie ich getauft wurde. Ich war damals ein Teenager, 16 Jahre alt und gerade für die 11. Klasse in Kanada. Und sonntags ging ich mit meiner Gastfamilie immer in eine kleine Baptistengemeinde in Toronto. An einem Sonntag saß ich im Gottesdienst und es ging um das Thema Taufe. Und für mich da war das damals ein Thema, das mich immer wieder beschäftigte. Denn ich hatte mich schon mit 13 Jahren für ein Leben mit Jesus entschieden, aber wir hatten damals als Familie keine feste Gemeindezugehörigkeit und deshalb wusste ich irgendwie nicht, wo ich mich hätte taufen lassen sollen. An diesem Sonntag sagte der Pastor dann am Ende der Predigt: So, und jetzt kommen alle, die sich schon angemeldet haben zur Taufe, nach vorne. Und eine Gruppe von ungefähr 5 Leuten, die reihte sich vorne langsam auf. Teilweise kannte ich sie schon aus der Jugendgruppe. Und dann sagte er: Wir singen jetzt ein Lied, diese alte Hymne, I surrender all, ich gebe alles hin. Und wer sich hier im Raum sonst noch zur Taufe melden will, der kommt bitte jetzt während des Liedes nach vorne. Und da ging der Kampf in mir los. Ja, sagte mein Inneres, das ist die Chance. Heute ist dein Tag, geh nach vorn. Und gleichzeitig war mein Körper schwer wie Blei, die Knie weich wie Pudding. Und doch war der Drang zu gehen und es zieht mich nach vorn. Und doch bleibe ich stehen. Die erste Strophe war schon fertig, dann noch 2. Und dann kamen so die Gedanken, was denken die anderen? Ich gehöre doch hier gar nicht dazu, ich bin ja nur zu Besuch. Im Bauch krampft sich alles zusammen, der kalte Schweiß auf der Stirn, nur noch eine Strophe. Ja, ich will, klingt es in mir. Und dann irgendwie gehorchen doch die Beine und ich laufe den Gang bis nach vorne und stelle mich mit dazu, zu den anderen Täuflingen. Aber da war es noch nicht getan. Der Pastor fragt mich, während die letzte Strophe langsam verklingt: Was willst du denn hier vorne? Ist das ein Bekenntnis für Jesus oder was ist das? Und ich konnte nur flüstern, ich will einfach nur getauft werden. Und am nächsten Sonntag begann dann der Taufunterricht und ich habe mir in meiner Bibel die Passage in Römer 6 markiert, wo es um das neue Leben in Jesus Christus geht, in das wir mit Haut und Haaren hineingetauft werden. Und der Tauftag rückte langsam näher, als dann eines Sonntags so eine ganz nette ältere Dame auf uns Mädels unter den Täuflingen zukam und sie hatte echt eine ganz verrückte Idee. In Nordamerika ist es so, oder habe ich es so erlebt, dass manche Frauen richtig viel Zeit und Mühe in eine perfekte Frisur investieren. Ich habe das in der Schule da auf dem Mädchenklo manchmal gesehen. Morgens kamen die Mädels mit so einem ganzen Koffer und haben sich ganz viel Zeit genommen, sich da noch schick zu machen. Und diese nette Dame schlug uns dann vor, dass wir doch zum Erhalt unserer Frisur am Tauftag so eine Plastikfolie auf die Haare machen konnten und oben drüber dann noch so ein Tuch wie so ein Turban, damit eben unsere Frisur nach der Taufe immer noch schön ist. Und einige von uns Mädels haben echt überlegt und drüber nachgedacht, aber wir waren uns dann doch echt alle einig, dass wir dachten, das kann doch nicht sein. Getauft wird man mit Haut und Haar. Und so kam es dann auch. Zum Glück. Ja, ganze Hingabe bedeutet, dass wir wirklich alles von uns hingeben. Geist und Leib gehören zusammen und sind nicht voneinander zu trennen. Bleibt wach und betet, damit ihr nicht in die Versuche hineingeratet. Ja, der Geist ist Gott zugewandt, aber die menschliche Natur ist schwach. Man könnte das auch so formulieren. Bleibt wach und bleibt in Verbindung mit Gott. Dann schafft es euer Geist, der ja Gott zugewandt ist, Regie über euren schwachen Leib zu führen und nicht andersherum. Das schärft Jesus seinen Freunden ein. Er geht uns darin voraus. Seine menschliche Natur, sein Leib, kann die tödliche Last der vor ihm liegenden Kreuzigung schon erspüren. Und er ringt im Gebet mit seinem Vater, bis sein Geist, der ja dem Vater zugewandt ist, einwilligt, sich ganz hinzugeben mit Haut und Haar. Wir kommen zum nächsten Wort. Wie? Als Jesus seinen Vater bittet, den Becher oder Kelch von ihm zu nehmen, da geht es ihm nicht um das Ob, sondern um das Wie. Auf das Werk der Erlösung verzichtet Jesus keinen Augenblick. Er fragt nur, ob das Kreuz wirklich das einzig denkbare Mittel zum Zweck ist. Musste es wirklich das Kreuz sein? Der Tod am Kreuz war ein ehrloser Tod. Hier hingen die, die von der Gesellschaft ausgestoßen, verachtet waren. Der am Kreuz hängende galt sogar als verflucht. Warum das Kreuz? Musste es wirklich die abscheulichste und brutalste Art und Weise der damaligen Zeit sein, um zu sterben? Konnte Gott in seiner unendlichen Macht nicht einen anderen Weg der Versöhnung finden? Er bekommt keine Antwort. Jesus findet sich damit ab. Er fügt sich in den Plan seines Vaters. Jesus ist demütig. In Philipper 2, da steht es so: Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Jesus lebt uns Demut vor. Seinem Beispiel eines Lebens in Demut dürfen wir folgen. Und der Verfasser des Petrusbriefes schreibt: So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Jesus ist auch gehorsam. Im Hebräerbrief lesen wir: Und obwohl er, Jesus, der einzigartige Sohn war, hat er doch selbst Gehorsam gelernt durch das Leiden, das er auf sich genommen hat. Dadurch ist er ganz zur Vollendung gelangt. Für alle, die ihm gegenüber gehorsam sind, hat er damit eine ewige Erlösung ermöglicht. Es gab für Jesus keinen anderen Weg als den denkbar abscheulichsten, den Weg des Kreuzes. Damit eines für alle Zeiten klar ist: Jesus weiß, wie es ist, wenn Menschen unvorstellbar Schlimmes angetan wird. Er hat es selbst erlebt. Und auch jeder Mensch, dem die abscheulichsten und brutalsten Wunden zugefügt wurden, soll sagen können: Durch seine Wunden kann ich meine überwinden. Durch seine Wunden werde ich heil. Er kennt meine Schmerzen, denn er hat sie selbst ertragen. Er hat sie für mich getragen. Und so findet Jesus ein Ja zu dem Wie. Er ist gehorsam und demütigt sich unter Gottes Hand. So sagt er Ja zum Tod am Kreuz. Und obwohl er sich damit hingibt in den brutalsten Tod, befindet er sich gleichzeitig an dem sichersten Ort, nämlich demütig unter der Hand Gottes, der ihn zur richtigen Zeit wieder erheben wird. Wir kommen zum Du. Alles, was wir gerade über Jesus in Gethsemane bedacht haben, ist eingebettet in eine Beziehung. In die Beziehung zwischen Jesus und seinem Vater. Jesus selbst ist der Weg zum Vater. Wer ihn erkannt hat, der erkennt den Vater. Jesus hat es so gesagt: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Wenn wir Jesus anschauen, sein Leben in seiner Ganzheit betrachten, dann offenbart sich darin das Wesen Gottes, des Vaters. Jesus war der Mensch nach dem Herzen Gottes. Ihn dürfen wir vor Augen haben, wenn wir für unser eigenes Leben Orientierung suchen. So wie Jesus es uns vorgelebt hat, so hat sich Gott menschliches Leben vorgestellt. Und Gott will alle Menschen in diese liebevolle Beziehung der Kindschaft hineinholen, auch dich und mich. Und dazu ist Jesus in die Welt gekommen. Das war sein Auftrag. Wenn Jesus also im Garten Gethsemane angefochten, in Todesangst, bedrängt von der Dunkelheit, die nur darauf wartet, ihn in den Tod zu reißen, seinen Vater im Gebet sucht, dann sucht er ihn als liebenden Vater, der durch und durch gut ist. Jesus zweifelt nicht einen Moment an der Güte Gottes. Er richtet seinen inneren Blick zum Himmel über das Kreuz hinweg, in die Realität Gottes hinein. Denn er kennt die Herrlichkeit Gottes. Er kennt den Ort, wo Gott wohnt, wo allezeit Friede und Freude ist, unermessliches Glück. Er selbst kommt aus dieser Herrlichkeit. Er hat sie ja zurückgelassen, um der großen Liebe des Vaters willen, für die, die sonst keinen anderen Weg zurück zu Gott hätten. Und wenn Jesus seinen Vater so vor Augen hat, dann sieht er in ihm alle, die der Vater liebt und die er erreichen und erlösen und zurück zu sich ziehen will. Und er sieht auch dich und mich. Und Jesus teilt diese Liebe des Vaters. Ja, er will wirklich alle Menschen mit hineinnehmen in diese Liebe, alle Menschen mit sich und dem Vater verbinden. Als ich vor ungefähr 12 Jahren in Jerusalem zu Besuch war, da haben wir auch einen Spaziergang gemacht vom Ölberg herab, am Garten Gethsemane vorbei und dann wieder hinauf nach Jerusalem. Und als wir gerade an Gethsemane vorbeigegangen waren, dann mussten wir an einer großen Straße anhalten und die Ampel war rot und wir standen einen Moment da. Und in diesem Moment hörte ich auf einmal eine leise, aber ganz klare Stimme in meinem Innern und die sagte mir: Als ich vor 2000 Jahren hier stand, um nach Jerusalem zu gehen und gekreuzigt zu werden, da habe ich schon an dich gedacht und ich dachte, dieses Mädchen braucht einen Erlöser. Dieses Erlebnis war sehr kurz und sehr flüchtig, aber es war ehrlich gesagt mein kostbarster Moment der ganzen Reise. Und ich weiß, so wie Jesus damals zu meinem Herzen gesprochen hat, so will er zu jedem Herzen sprechen. Und so sagt Jesus auch heute zu dir: Als ich damals dort stand, um nach Jerusalem zu gehen und gekreuzigt zu werden, da habe ich an dich gedacht. Und ich dachte, du brauchst einen Erlöser. Und es liegt jetzt nur an dir, Ja zu sagen. Ja, ich brauche einen Erlöser. Ich brauche dich, Jesus. Ich will mit hinein in diese liebevolle Beziehung zu deinem Vater. Ganz wie du willst. Jetzt kommt das letzte Wort, willst. Der freie Wille des Menschen offenbart sich in der Bibel an verschiedenen Stellen. Aber in 2 Gärten wird er so deutlich und wirksam wie sonst nirgends. Der erste Garten ist der Garten Eden, der Ort, an dem Adam und Eva einen fundamentalen Fehler machen. Dieser Fehler betrifft sie und alle Menschen, die nach ihnen kommen, sogar die ganze Schöpfung. Der freie Wille des Menschen, den Gott ihm verliehen hat, wählt hier im Garten Eden den Ungehorsam und letztlich die Sünde, die Trennung von Gott. Der zweite Garten ist der Garten Gethsemane, in dem mit Jesus die wirklich wunderbare Wendung beginnt. Sie betrifft ihn selbst und alle, die vor ihm waren, die während ihm lebten und die nach ihm kommen würden. Ja, sogar die ganze Schöpfung. Jesus nutzt seinen freien Willen so, wie er von Gott zugedacht war. Er entscheidet sich mit voller Willenskraft, mit Gott zu kollaborieren. Das heißt, er sagt: Ja, mein Vater im Himmel, ich will mit dir zusammenarbeiten. Er richtet seinen Willen an Gottes Willen aus und er fügt sich ein. Was bedeutet das eigentlich, sich einfügen? Es ist eher so ein altmodischer Begriff und man assoziiert damit vielleicht so ein Missverhältnis von Macht, Der Schwache muss sich dem Starken fügen oder so ähnlich. Sich einfügen, das kommt von fügen. Und fügen bedeutet, zwei Dinge so aneinander zu setzen, dass daraus ein Ganzes wird. Ist nicht genau das, was Jesus uns durch seinen Gehorsam gegenüber Gott schenkt? Er ist derjenige, der die Fuge, die Kluft zwischen Gott und uns verbindet, weil er sich ganz hineingibt. Durch sein Leben und durch sein Sterben und durch seine Auferstehung bringt er den Schöpfer und seine Schöpfung wieder zusammen. Er fügt zusammen, was zusammengehört. Und dazu sind wir als Menschen eingeladen, unseren Willen am Willen Gottes auszurichten, so wie sich eine Kompassnadel ausrichtet am Magnetfeld der Erde. Wenn wir Jesus nachfolgen und uns wie er dem Willen seines Vaters fügen, dann tragen wir reiche Frucht und sind Gottes Kinder. Sich Gott zur Verfügung zu stellen, das bedeutet, sich in die Wege, die er schon vorgebahnt hat, hineinzustellen und deshalb dann die Werke zu tun, die er vorbereitet hat. Paulus schreibt es in seinem Brief an die Epheser so: Denn wir selbst sind ja Gottes kunstvolle Schöpfung. Er hat uns durch den Messias Jesus erschaffen, damit wir dann auch das tun, was wirklich gut ist. Diese Taten hat Gott sozusagen schon vorbereitet. Und wir sollen sie jetzt in unserem Leben in die Tat umsetzen. Wie geht das? Eine Antwort darauf finden wir im ersten Johannesbrief. Da heißt es: Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und lieben uns untereinander, wie er uns das Gebot gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Ja, so steht es dort. Dem Willen Gottes zu folgen und ihn zu tun, das geht aber nicht aus eigener Kraft. Dazu brauchen wir die Kraft Gottes durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt, in unseren Herzen. Unser Herz ist der Ort, an dem wir Tag für Tag Entscheidungen mit unserem Willen treffen. Was in dem Garten unseres Herzens entschieden wird, das bestimmt, welchen Lauf die Dinge nehmen. Entscheiden wir uns, wie Adam und Eva im Garten Eden, gegen Gott, so sind wir am Ende voller Angst und Scham uns selbst ausgeliefert. Und entscheiden wir wie Jesus im Garten Gethsemane, so können wir trotz Angst aufrecht und mutig dem entgegengehen, was kommt. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes, die auf Jesus ruhte und die ihn befähigte, das zu tun, was nur er tun konnte. Und genauso ist es die Kraft des Heiligen Geistes, die dir und mir durch den Glauben an Jesus zuteil wird, die dir und mir ermöglicht, das zu tun, wozu wir berufen sind. Ich komme zum Schluss und ich möchte noch einmal zusammenfassen. Wir haben uns jetzt in 4 Schritten Jesus im Garten Gethsemane genähert, anhand der Worte: ganz wie du willst. Vielleicht ist euch beim Hören aufgefallen, dass es in allen unterschiedlichen Facetten immer um ein ganz grundsätzliches Thema ging, nämlich um das Thema Hingabe. Hingabe an einen guten Gott, der es gut mit seinen Menschen und mit seiner Welt meint. Hingabe, die auch das Aufgeben eigener Vorstellung beinhaltet. Hingabe, die sich am Göttlichen gegenüber ausrichtet und sich von ihm bestimmen lässt. Und schließlich Hingabe, die dazu befähigt, die von Gott aufgetragenen Aufgaben auch zu tun. Und diese Hingabe, die wünsche ich mir für mich selbst. Und ich wünsche sie euch allen, die ihr jetzt hier im Haus anwesend seid oder per Livestream dabei seid oder auch später einschaltet. Hingabe an Gott, gerade in den Zeiten, in denen wir momentan leben, in den Zeiten, in die er uns hineingestellt hat. Und dafür möchte ich jetzt gerne beten. Und ich lade euch ein, dass ihr jetzt aufsteht und ihr dürft im Herzen gerne mitbeten. Ihr könnt auch, wenn ihr wollt, eure Hände öffnen, wie ihr das möchtet. Jesus, wir stehen vor dir und wir danken dir, dass du dich für uns ganz hingegeben hast. Wir danken dir, dass du uns gezeigt hast, was es bedeutet, dem Vater im Himmel voll zu vertrauen. Und wir sehnen uns danach, gehorsam zu sein, so wie du, und unseren Willen dem Willen des Vaters zu unterstellen. Und du siehst uns heute, wie wir hier sind, in unseren Ängsten und in unseren Nöten. Du weißt auch, was uns immer wieder davon abhält, uns so hinzugeben, wie du es getan hast. Und all das bringen wir dir jetzt. Und wir bringen dir auch ganz konkret die Ängste, die vielleicht manche haben in Verbindung mit dem Krieg in der Ukraine, mit dem, was wir nicht verstehen. Wir bringen dir die Ängste, die wir haben in Verbindung mit der Pandemie, die immer noch nicht ganz zu Ende ist. Wir bringen dir alle Sorgen um die Zukunft dieser Welt. Wir danken dir, dass du diese Welt in deinen Händen hältst. Und wir danken dir, dass du uns mitten hineingestellt hast in diese Zeit. Und wir sagen, dein Reich komme. Deine Herrlichkeit soll sich jetzt hier bei uns und in der ganzen Welt ausbreiten. Dein Wille geschehe so, wie es im Himmel ist, so soll es auch hier auf der Erde werden. Du sollst alles zu deinem Ziel führen. Wir vertrauen uns dir an, mit allem, was wir sind und haben. Wir sagen Ja zu dir und deinen Wegen mit uns und mit der Welt, auch wenn wir sie manchmal nicht verstehen. Und zeig uns, Jesus, wo wir eigene Vorstellungen aufgeben müssen. Wir liefern uns dir aus und wir vertrauen uns dir an. Da, wo wir uns demütigen müssen unter deine mächtige Hand, da hilf uns, das zu tun. Uns dir wirklich ganz hinzugeben und doch zu wissen, dass unter deiner Hand der sicherste Ort ist. Denn du wirst die, die unter deiner Hand sind, erheben zur richtigen Zeit. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein. Komm du und erfüll du unsere Herzen. Ohne dich können wir den Willen des Vaters nicht erkennen und ihn erst recht nicht tun. Wir brauchen dich, Heiliger Geist, und wir bitten dich, dass du uns heute neu erfüllst mit deiner Kraft. Und wir beten, dass so wie du Jesu Blick in die Herrlichkeit des Himmels hineingelenkt hast, dass er sehen konnte, dass das, was auf ihn zukommt in dieser Welt, dass das nicht das Ende ist, sondern dass es nichts ist im Vergleich zu der Herrlichkeit, die auf ihn wartet. Da beten wir, dass du uns auch diesen Blick lenkst, diesen Blick zu dir hin, der du sitzt zu Rechten des Vaters und kommen wirst, um alle zu richten und alles gut zu machen. Und wir sagen von ganzem Herzen, ganz wie du willst, so soll es sein. Amen.